unsere Erde hat endliche Ressourcen. Doch überraschenderweise ist nicht die Restmenge der noch verfügbaren Rohstoffe unser größtes Problem, sondern ihr Abbau und ihre Verschwendung. Denn nach den Forschungen und Berechnungen von Professor Dr. Christoph Helbig von der Universität Bayreuth werden uns die Umweltschäden und der CO2-Ausstoß durch den Rohstoffabbau schon in den Ruin treiben, auch wenn uns noch verwertbares Material zur Verfügung stände. Warum das so ist und vor allem, wie wir das verhindern können, erläutert Christoph in unserem Gespräch mit ihm. Wir, das sind Simon und Thomas von Impactive Works. Ihr hört die 6. Folge von Future Trails, einem Podcast, bei dem sich alles um die Frage nach Wirksamkeit dreht und um Menschen, die heute bereits in die Zukunft schauen und Wege dorthin finden. Heute haben wir was ganz Besonderes in unserem Podcast. Wir haben eine kleine Premiere, denn wir haben zum ersten Mal einen Professor mit an Bord. Und Simon, du hast hier einen Professor mitgebracht heute. Worum geht's denn heute?
Wir haben nicht nur irgendeinen Professor dabei gebracht, wir haben einen Professor für ökologische Ressourcentechnologie mitgebracht.
Ach
und
Gott.
Das müssen wir, glaube ich, erstmal verstehen. Deswegen hallo Christoph Helbig, ne? Professor Dr. Christoph Helbig, so ist es ja korrekt. Wir sind Gott sei Dank beim Du, das macht es jetzt leichter in dem Podcast. Was darf ich mir denn als Laie vorstellen, was du so machst?
Ja, hallo Simon und hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Die Aufgabe eines Professors für ökologische Ressourcentechnologie ist im Endeffekt die Erfassung, Modellierung, Simulation und Bewertung von globalen Materialkreisläufen. Also ich beschäftige mich mit Rohstoffproduktion, Bergbau, bis hin zum Recycling, einmal querbeet durch alle möglichen Materialgruppen.
Und mit welcher Intention tust du das? Einfach nur zu gucken, was da passiert? Oder gibt es da Befürchtungen, die vielleicht auftreten, wenn man das so beobachtet? Oder warum muss man reingehen in das Thema?
Das ist Forschung.
Genau. Ist das nur Zeitvertreib? Oder?
Nein, also wir haben tatsächlich größere Probleme im Bereich Umweltauswirkungen, insbesondere natürlich mit der Rohstoffversorgung, aber auch Versorgungssicherheit. Also ich sage immer, womit wir uns beschäftigen, ist, wir wollen globale Materialkreisläufe nachhaltiger gestalten. Nachhaltiger gestalten ist natürlich jetzt irgendwie ein sehr breiter Begriff. Das heißt konkret, wir wollen die Rohstoffe, die wir brauchen, umweltfreundlich generieren, sie im Kreislauf halten, möglichst lange Materialien nutzen, nicht verlieren, nicht wegschmeißen. Und wir wollen aber auch die Rohstoffe, die die Wirtschaft für wichtige Transformationspfade braucht, bereitstellen können. Also es geht schon auch darum, Dinge zu ermöglichen. Und wir beschäftigen uns halt eben hauptsächlich damit, eine Modellierung und Simulation zu machen. Das heißt, zu Materialmengen zu quantifizieren, die wir brauchen, die auch in der Zukunft zur Verfügung stehen, zum Beispiel fürs Recycling. Und dann zu bewerten, welche Umweltauswirkungen treten dabei auf oder welche Engpässe könnten entstehen.
Also Kreisläufe haben wir aktuell noch nicht, heißt das erstmal.
Doch, schon auch. Also ich beschäftige mich tatsächlich am meisten mit Metallen. Da einmal durchs Periodensystem durch. Und Metalle sind eigentlich gute Materialien für die Kreislaufwirtschaft. Und es gibt Materialien, wo bereits viel im Kreislauf geführt wird, Stahl zum Beispiel. Aber das heißt nicht, dass wir da nicht noch besser werden können. Und wir wollen eben weitere Effizienzpotenziale schöpfen und die Umweltauswirkungen dieser großen Stahlmengen zum Beispiel dabei eben auch reduzieren.
Jetzt hast du gesagt, das sind gute Materialien für so Kreislaufwirtschaft. Was sind denn schlechte Materialien für Kreislaufwirtschaft?
Verbundmaterialien, Kunststoffverpackungen manchmal, solche Sachen. Also immer dann. Problematisch für die Kreislaufwirtschaft wird es immer dann, wenn es kleine Mengen oder geringe Materialwerte sind. Und Stahl hat jetzt schon eine gewisse Wertigkeit und es sind halt riesengroße Mengen. Aber wenn wir jetzt bei Metallen in Technologiemetalle reinschauen, wo es dann, ja, die hat man vielleicht mit Glück irgendwann mal im Chemieunterricht gehört, aber wenn ich jetzt irgendwie so Gallium oder Indium oder so aufrufe, dann wissen die Leute meistens nicht genau, wofür das verwendet wird. Und das sind halt immer nur Spurenelemente. In jeder Technologie, aber technologisch halt super wichtig.
Hast du da mal so ein konkretes Beispiel? Also wo steckt so ein Material drin, was ich so als normalen Mensch in der Hand halte oder im Alltag erfahre.
Also. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist dieses Indium, was im Endeffekt jeder in seiner Hosentasche hat.
Im Handy, oder?
Ja, wahrscheinlich guckt ihr beide gerade drauf. Weil wir brauchen es für sogenannte transparente, leitende Schichten. Und das brauchen wir in jedem Flachbildschirm.
Und ist das Problem bei Indium jetzt, ne, wenn wir mit dem Beispiel mal bleiben, davon gibt es einfach zu wenig und oder wir haben Schwierigkeiten, das herzustellen oder ist besonders energiereich? Also was sind so die Probleme, die jetzt mit Indium vielleicht explizit existieren?
Also Indium ist, wenn wir uns Indium konkret anschauen, dann ist Indium ein Material, was nicht selbstständig im Bergbau gefördert wird, sondern bei einem anderen Metall mit anfällt. Das ist mal das Erste. Das heißt, die Produktionsmenge von Indium ist dadurch begrenzt, dass wir erstmal Zink im Bergbau fördern müssen, um daraus dann Indium zu separieren. Erste Herausforderung. Wir können also nicht beliebig viel Produktionsmenge von Indium steigern und noch viel mehr Flachbildschirme und Handys bauen. Weil irgendwann kommen wir da an eine Grenze und wir müssten mehr Zink abbauen, nur um Indium zu bekommen. Aber das ist natürlich ökonomischer nicht besonders sinnvoll. Das zweite Problem ist dann, dass wir Indium verarbeiten müssen, ein Produkt produzieren müssen. Jetzt in dem Fall von Indium sind das super dünne, flache Schichten. Das heißt, der Produktionsprozess ist gut und ausgefeilt für die Technologie, aber er produziert eben auch so ein paar Produktionsabfälle, die wir sofort wieder zurückgewinnen müssen. Sonst ist der Prozess furchtbar ineffizient. Dann ist es im Produkt. Im Produkt verbleibt es. Jetzt bei Haushaltselektronikgeräten vielleicht so irgendwas zwischen 3 und 10 Jahren oder so. Danach wollen wir das Material zurückgewinnen. Wir wissen alle, wie schwierig das bei Elektronikschrott dann ist. Landet erstmal sonst wo. Wird gesammelt, wird separiert, eingeteilt, geschreddert oder aufwendig zerlegt. Teilweise auch von Hand, teilweise leider nicht in Europa. Und dann wollen wir die Materialien zurückgewinnen. Jetzt ist der Materialwert von Indium aber halt eben nicht so hoch, dass wir das Indium zurückgewinnen wollen aus den Smartphones zum Beispiel, sondern wir holen Gold, Kupfer, Silber aus den Smartphones zurück und Indium fällt leider hinten runter. Was heißt, wenn ich sage, hält hinten runter, das landet in der Schlacke. Also es im Endeffekt bildet ein Oxid mit Materialgemisch, mit anderen Materialien und das wird am Ende entsorgt oder in einer minderwertigen Verwendung eingesetzt, wo das Indium keine Funktion mehr erfüllt.
Und du oder ihr, eine neue Forschungsstelle, Entschuldigung, Thomas, antizipiert quasi, dass das zu einem Engpass wird und deswegen man eigentlich jetzt anfangen müsste, da anders mit umzugehen? Oder wo du gerade meintest, das interessiert momentan noch nicht so viele Leute.
Genau, also methodisch machen wir quasi bei solchen Rohstoffen 3 große Dinge. Das erste ist, dass wir einfach nur bilanzieren, welche Materialflüsse entstehen. Nennt sich Materialflussanalyse. Einerseits historisch, was gab es in der Vergangenheit für Produktionsmengen, was entstehen daraus für Abfallströme, die wir in der Zukunft nutzen können, aber auch in die Zukunft gerichtet. Wir haben Ausbauziele für Elektronikgeräte, Elektromobilität, Energiewende etc. Welchen Rohstoffbedarf haben die? Kriegen wir das überhaupt gestemmt mit dem weltweiten Bergbau? Das zweite methodisch, was wir machen, ist eine sogenannte Ökobilanzierung, also eine Bewertung von Umweltauswirkungen eines Produktes oder einer Dienstleistung. Das heißt, wir könnten einen Treibhausgasfußabdruck von einem Smartphone berechnen, zum Beispiel anhand der Materialzusammensetzung und der Produktionsprozesse, aber eben auch für diverse andere Produktgruppen. Und das Dritte, was wir machen, ist, wir bewerten oder schätzen ab, welche Versorgungsrisiken hinter diesen einzelnen Rohstoffen stecken. Also das ist jetzt vielleicht bei Indium nicht ganz so relevant, weil man nicht großartig eine Alternative hat. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Fahrzeugbatterie anschauen und Sie hätten eine mit Kobalt und eine ohne Kobalt oder so, dann macht das durchaus einen Unterschied bei den Versorgungsrisiken, natürlich auch bei den Rohstoffkosten, wenn Sie es schaffen können, ein Produkt zu bauen, wo Sie auf Kobalt verzichten können.
Das wäre gerade so meine Frage gewesen mit Indium, wenn wir
Wenn du gerade sprachst von ökonomischen, das macht ökonomisch keinen Sinn, mehr Zink abzubauen, um mehr Indium zu bekommen, macht das auch, also rein ökonomisch, also es wird einfach halt zu teuer. Das heißt, es wäre aber grundsätzlich schier genug Material da, mit dem wir halt noch weiter arbeiten könnten und Bildschirme herstellen könnten. Also wir haben nicht das Problem bei diesem Material zumindest, dass wir auf einem begrenzten Planeten sitzen und ja, auch nur eine begrenzte Anzahl an Erde von links nach rechts bewegen können.
Das ist gerne mal eine landläufige Meinung oder Eindruck, der entsteht, dass wir gar nicht genügend Rohstoffe haben. In vielen Fällen stimmt das so nicht ganz. Ich möchte eine Einschränkung machen. Also die grundsätzlichen geologischen Vorkommen sind in der Regel nicht der Engpass. Was ein Engpass sein kann, ist, wir können nicht genügend Material in einer bestimmten Zeit fördern. Weil wir zum Beispiel lange brauchen, um eine Mine zu eröffnen und anzuschließen. Oder weil eine Mine, sobald sie mal in Betrieb ist, eben eine gewisse Produktionsmenge pro Jahr produziert und die jetzt nicht einfach beliebig steigern kann, weil sie dafür nicht ausgelegt ist. Die produziert dann 30, 50, 80 Jahre lang ihre Menge durch und das war's dann. Wir haben in vielen Fällen eher ein Problem damit, dass wir eine Produktionsmenge nicht massiv steigern sollten, weil sie mit Umweltauswirkungen verbunden ist. Also weniger die echte Knappheit eines Rohstoffes, sondern die negativen Begleiterscheinungen, die wir dabei haben, begrenzen die Materialmenge, die wir produzieren würden. Jetzt mal nochmal auf das Zink-Kupfer-Beispiel, Zink-Indium-Beispiel zurückgegriffen. In dem Moment, wo wir den Zink für das Indium abbauen würden und sonst ja keine Verwendung für das Zink hätten, würden wir also ein Indium produzieren mit einem riesigen Zinkberg daneben und natürlich auch einem riesigen Umweltaufwand nur für das bisschen Indium, was wir gewinnen. Es gibt Metalle, wo wir sowas machen, Gold zum Beispiel, mit entsprechenden Umweltauswirkungen, aber das ist nicht Sinn der Sache.
Das heißt, in vieler Hinsicht, ne, ist unser, sag mal, das Problem nicht, dass wir zu wenig Material haben in der Erde, zumindest jetzt auf einem kurzfristigen Zeitpunkt. Und wir krepieren, sage ich mal, eher vorher daran, dass die Umweltauswirkung des Abbaus sozusagen uns vorher tötet, bevor das Problem mit den geringen Materialien uns einholt. So hätte ich das jetzt mal versimpelt ausgedrückt verstanden.
In gewisser Weise. Man kann das jetzt zum Beispiel mal quantifizieren, um auf ein allgemeineres Umweltproblem überzuleiten. Wenn wir auf die Treibhausgasemissionen weltweit gucken, dann sind ein Viertel der Treibhausgasemissionen weltweit direkt oder indirekt mit der Materialproduktion verbunden. Also von Holzmöbeln bis Aluminiumfahrzeugkarosserien, alles zusammengepackt bis Kunststoffverpackungen. Ein Viertel haben nichts mit unserem Energiesystem zu tun, sondern sind auf Materialien zurückzuführen. Wenn man das ein bisschen runterbricht, 8% sind Metalle, 5% sind Stahl. Das heißt, 5% unserer weltweiten Treibhausgasemissionen treten nur deswegen auf, weil wir große Mengen an Stahl jedes Jahr produzieren.
Und ist der Grund, warum das so viel Treibhaus erzeugt, nicht der Energiebedarf, der bei der Produktion da ist? Und wenn wir jetzt, sage ich mal, auf erneuerbare Energien alles umgestellt hätten, dann hätte man das Problem nicht oder gibt es da noch andere Effekte?
Bei Stahl nicht. Also das hängt ein bisschen da wieder von ab, welches Material und welches Metall man sich anschaut. Deswegen sage ich auch immer, ich schaue mir Metalle einmal durchs Periodensystem an, weil das spannend ist, weil jedes Metall ist irgendwie anders. Also da kann ich 60 verschiedene Metalle aufrufen und habe jedes Mal eine andere Story und eine andere, auch andere Empfehlungen, die man geben muss. Nehmen wir mal Stahl.
Das ist die Idee hinter, ne?
Also genau, nehmen wir mal
60
Stahl.
Folgen.
Könnte man. Nehmen wir mal Stahl und Aluminium, die beiden am meisten produzierten Metalle. Und die sind eben, wenn wir die Treibhausgasemissionen vermeiden wollen, komplett unterschiedlich in der Bewertung. Aluminium, da kommen die Treibhausgasemissionen, genau wie du sagst, im Wesentlichen durch unseren Energieverbrauch. Wir haben da einen sehr großen Strombedarf, der bei einer Aluminiumhütte anfällt. Und je nachdem, wie der Strom bereitgestellt wird, in Island oder Norwegen eher durch Wasserkraft, dann habe ich keine großen Treibhausgasemissionen. In Indien oder in China im Wesentlichen durch Kohlestrom. Und dann habe ich natürlich riesengroße Treibhausgasemissionen dahinter. Wenn ich da das Energiesystem umstelle, habe ich viel erreicht. Bleiben noch ungefähr 10% der Emissionen von Aluminium übrig, die durch den Abbau von Graphitanoden in den entsprechenden Elektrobogenöfen entstehen würden. Aber das kann man dann auch noch angehen. Das sind aber nur 10%. Beim Stahl komplett anders. Beim Stahl, um aus Eisenoxid ein Eisen, also ein Roheisen zu gestalten, aus dem ich dann Stahl machen kann, brauche ich ein Reduktionsmittel. Und das Reduktionsmittel, was eingesetzt wird, im Wesentlichen weltweit, ist Kokskohle. Das heißt, ich habe einen Kohlenstoff, den ich einsetze als Reduktionsmittel, da sind wir wieder beim Chemieunterricht, dann wird automatisch etwas anderes oxidiert. Und das heißt, beim kohlenstoffhaltigen Stoff, der oxidiert wird, da entsteht CO2. Aus rein prozessorientierten Gründen. Gibt noch eine Alternative, dann kann man auch Methan nehmen, aber das ist noch nicht viel besser, dann wird halt aus Methan CO2, dann habe ich trotzdem Treibhausgasemissionen. Und deswegen sind wir eben beim Stahl dabei, nicht das Energiesystem, also indirekt irgendwie schon das Energiesystem umzustellen, aber wir wollen dort vor allem das Reduktionsmittel umstellen. Und das ist vielversprechendste Variante dafür im Moment ist, das Reduktionsmittel auf Wasserstoff umzustellen, was aber heißt, dass wir große Mengen, also wirklich sehr große Mengen an Wasserstoff für die Stahlbranche brauchen. Und die müssen irgendwie auch wieder hergestellt werden. Und die sollen natürlich bitte nicht aus der Chemiebranche kommen, wo sie dann irgendwo wieder mit fossilen Energieträgern erzeugt würden. Da hätte man nichts gewonnen. Das heißt, das muss irgendwie grüner Wasserstoff sein aus erneuerbaren Energien, aus Elektrolyseuren. Da können wir derzeit alles, was wir an Elektrolyseurkapazität aufbauen, die Stahlindustrie würde alles nehmen derzeit. Sofort.
Ich würde gerne noch mal einmal zurückkommen auf die kritischen Rohstoffe. Du hast gesagt, also wenn ich dich richtig verstanden habe, bei fast allen Metallen zumindest, bei Metallen, haben wir kein Problem damit, dass sie auf kurz oder lang oder in näherer Zukunft uns ausgehen. Also wir haben ökonomische Probleme, wir haben vielleicht auch ökologische Probleme durch den Abbau, aber wir haben nicht das Mengenproblem, dass einfach zu wenig Material auf unserem Planeten da ist. Gibt es Ausnahmen?
Ja, es gibt Ausnahmen. Da sind wir dann tatsächlich sogar beim Wasserstoff so ein bisschen. Also für manche Technologien, für die Wasserstofferzeugung, braucht man Platingruppenmetalle, weil das dann die höchste Effizienz erreicht. Man braucht Katalysatoren auf der Oberfläche von den Membranen. Und da sind wir dann gerne mal bei Rohstoffen wie Iridium. Das sind die Produktionsmengen weltweit dann so in der Größenordnung von ein paar Tonnen pro Jahr weltweit.
Klingt wenig.
Das ist nicht viel. Das passt, wenn Sie das als Würfel Iridium machen würden, dann passt das unter den Schreibtisch. Das ist die Weltproduktion. Und damit wollen Sie jetzt ein paar Gigawatt Elektrolyseurkapazität aufbauen weltweit. Ne? Also da haben Sie Schwierigkeiten. Das heißt, man kann jetzt nicht, selbst wenn man weiß, das ist die effizienteste Technologie, kann man diese ganzen Elektrolyseure unter Umständen nicht alle mit dieser Technologie ausstatten. Weil auch da wieder die Produktionsmenge halt nicht beliebig gesteigert werden kann und das Material einfach so selten ist, dass es echt problematisch ist. Aber das heißt, vielleicht nochmal kurz.
Da muss man auf Alternativen dann gehen, oder wie?
Genau, also es gibt da aktive Forschung, verschiedene andere Elektrolyseure zu verwenden oder eben zumindest massiv effizienter zu werden, dass deutlich weniger von dem Material in dem Produkt verwendet werden wird. Oder dass man so eine Platin-Iridium-Mischung etc. nutzt, weil Platin ist noch deutlich häufiger. Platin benutzen wir zum Beispiel in jedem Verbrennungsmotorfahrzeug auch als Katalysator, um Abgasreinigung zu betreiben. Also da war es uns das auch wert, das dafür zu fördern. Und das hat bei Platin zum Beispiel halt zu riesengroßen Rohstoffpreisen geführt. Wir sollten aber vielleicht nochmal kurz über den Begriff kritische Rohstoffe sprechen.
Ja, bitte.
Also kritische Rohstoffe heißt nicht automatisch, dass ein Rohstoff ernsthaft geologisch knapp ist. In der Wissenschaft wird der Begriff kritische Rohstoffe benutzt, um Rohstoffe zu beschreiben, die sowohl ein gewisses Versorgungsrisiko haben, als auch wirtschaftlich bedeutend sind. Also es wäre sozusagen ein Problem, wenn die Versorgung zusammenbrechen würde für diese Rohstoffe. Eine doppelte Bewertung, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Versorgungsrisiko oder ein Versorgungsengpass eintritt Und welche Auswirkungen hätte das dann noch? Den Begriff kritische Rohstoffe kennen die meisten Leute von der europäischen Perspektive her. Und da ist es so, dass die Europäische Kommission alle 3 Jahre eine Bewertung macht, welche Rohstoffe sind denn eigentlich für Europa kritisch?
Weil wir sie zum Beispiel nicht geliefert bekommen von anderen Ländern, weil die...
Genau, und da haben wir natürlich eine ganz andere Perspektive als jetzt eine Technologieperspektive oder eine globale Perspektive. Sobald ich auf eine Region gehe, dann geht es auch darum, von wem bekomme ich denn die Rohstoffe? Halte ich meine Handelspartner für zuverlässig? Oder ist es vielleicht der Rohstoff schon verfügbar, aber es gibt halt nur 2 Produzenten auf der Welt? Das kann übrigens sowohl Länder als auch Unternehmen betreffen. Und das ist natürlich eine ganz andere Bewertungsperspektive. Und da hat die Europäische Kommission jetzt zuletzt 32 Rohstoffe identifiziert, wo sie sagt, sowohl die ökonomische Bedeutung als auch die Versorgungsrisiken sind so problematisch, dass man sie als kritische Rohstoffe bezeichnen sollte. Und lustigerweise haben sie dann zusätzlich noch gesagt, Kupfer und Nickel sind trotzdem kritische Rohstoffe, weil sie strategisch wichtig sind. Sie haben zwar eigentlich gar keine Versorgungsrisiken, aber wir bezeichnen sie trotzdem als kritische Rohstoffe.
Weil wenn die uns wegbrechen würden, dann zu viel Probleme
stehen. Weil wir sie für die Energiewende im Endeffekt brauchen, ja. Sowohl für Elektromobilität als auch die Energiewende und erneuerbare Energien.
Hast du noch weitere Beispiele, die zum Beispiel bei den kritischen Rohstoffen gerade aktuell sind, aus der europäischen Sicht?
Was immer wieder auftaucht, sind Rohstoffe, die wir für Halbleiter brauchen. Also Gallium, Germanium, Arsen sind immer mal wieder in der kritischen Rohstoffliste mit drin, weil wir sie, also nicht alle Halbleiter sind siliziumbasiert, sondern es gibt auch Galliumnitrid, Galliumarsenid etc. Die brauche ich dann gerade so im Telekommunikationsbereich für bestimmte 5G-Technologien zum Beispiel oder halt Hochfrequenztechnologien. Und in dem Bereich haben wir auch eine sehr große Abhängigkeit. Nicht unbedingt aufgrund der geologischen Situation, weil der Rohstoff irgendwie nur in manchen Lagerstätten zur Verfügung wäre, sondern weil die Verarbeitungskapazität nur in bestimmten Ländern steht. Und da ist jetzt der Klassiker China. Mhm. China hat sich für sehr viele Rohstoffe ein großes Monopol in der Verarbeitung aufgebaut, obwohl sie die Rohstoffe teilweise selber gar nicht haben. Aber einfach die Verarbeitung der Rohstoffe passiert dann und das geht von Magnesium bis zu Halbleitermaterialien wie Gallium oder Arsen oder Graphit oder Wolfram. Immer mal wieder taucht das auf, dass die Rohstoffe dann nach China importiert werden, da verarbeitet werden, natürlich auch von der chinesischen Industrie verwendet werden und dann als Produkte wieder bei uns landen. Und dann könnten wir eben wieder rein und sagen, ja, hey, Moment mal, der Rohstoff ist doch bei uns mit dem Produkt, lass ihn doch bei uns auch recyceln.
Ja, aber ich wollte noch auf den Punkt hinaus, dass es ja eigentlich ein bisschen lustig klingt, ne? Wenn man jetzt einen Rohstoff hat, der, sag mal, in Europa irgendwie vorhanden ist, der wird hier, sag mal, auch abgebaut. Also keine Ahnung, ob das jetzt dazu trifft, aber dann wird er halt exportiert nach China, damit er dort, ne, aufbereitet werden kann und dann wird er wieder reimportiert, verarbeitet. Und dadurch halt dann aber ein kritischer Rohstoff dabei entsteht, ne?
Ja.
Aus Sicht der EU.
Also Metallmärkte waren schon immer global. Aber also das ist nicht ungewöhnlich, dass Metalle mal quer über den Globus geschippert werden. Aber so eine hohe Konzentration in einem einzelnen Land gab es, also für verschiedenste Rohstoffe gab es eben in der Vergangenheit eher nicht.
Wenn wir von geologischen Stoffen reden, dann denke ich auch immer an geologische Zeitalter. Wenn wir jetzt sagen, die sind nicht knapp, ich muss da nochmal drauf rumreiten, die sind jetzt gerade noch nicht knapp. Von welchen Zeiträumen denkt denn jetzt so der Geologe? Reden wir hier von 100 Jahren, von 1000 Jahren oder, ne, uns gibt es ja jetzt, sagen wir mal, seit 2 Millionen Jahren den Menschen. Also ist das einfach nur in sehr weiter Ferne oder ist das Thema tatsächlich eigentlich gar nicht relevant? Also haben wir auch noch in 200.000 Jahren genug?
Also der Geologe, der sich tatsächlich Lagerstätten anschaut, der wird wahrscheinlich tatsächlich in Jahrhunderten und Jahrtausenden denken. Aber der ist wahrscheinlich weniger an der technischen Nutzung des Rohstoffes interessiert. Wenn wir jetzt Lagerstätten oder Vorkommen von Rohstoffen bewerten wollen aus Sicht von Versorgungsrisiken, dann müssen wir erstmal unterscheiden dazwischen, dass es Reserven und Ressourcen gibt. Das heißt, das sind sozusagen 2 Kategorien an Mengeneinheiten, die wir bewerten können. Ressourcen ist die größere Einheit davon. Das ist alles, was wir vermuten oder bereits nachgewiesen haben, dass es Lagerstätten sind. Da gibt es ein Vorkommen, da ist das Material enthalten in einer gewissen Konzentration und es wäre theoretisch abbaubar unter gewissen Voraussetzungen. Die Reserven sind sowohl technisch als auch ökonomisch aktuell abbaubar. Und damit ist das natürlich eine deutlich kleinere Menge. Und was wir typischerweise hierbei dann berechnen, ist eine sehr einfache Kennzahl, nämlich eine sogenannte statische Reichweite. Also die Reservenmenge geteilt durch die jährliche Produktionsrate. Und damit kriegt man einen ganz groben Pi mal Daumen Abschätzung, wie viele Jahre würden denn diese Reserven, so wie wir sie aktuell haben, noch reichen.
Also Reserve wäre auch sowas, ich habe jetzt eine Mine, da wird das halt eben, wie du schon meintest, mit einer gewissen Produktionsvolumen halt für 80 Jahre noch weiter abgebaut.
Ja.
Na, und das wäre jetzt, würde eine Reserve sein. Hingegen, genau. Wenn ich irgendwo vom Material habe, aber noch keinen aktiven Bergbau da habe, dann ist es ein, was war das, Rohstoff, ne?
Das ist eine Ressource.
Ressource, ja, schön.
Genau. Hm. Und diese statischen Reichweiten für die meisten Rohstoffe liegen irgendwo zwischen 20 und 200 Jahren. 20 ist also schon ziemlich knapp, weil wenn ich mich jetzt neu auf den Suche begeben muss, schon um Rohstoffe für in 20 Jahren zu fördern, dann sollte ich aber mal in die Putten kommen. Mhm. Bei Kupfer liegt der Wert ungefähr bei 40 Jahren. Und zwar schon seit 60 Jahren. Also wir explorieren fortlaufend neue Kupferlagerstätten, schaffen damit neue Reserven, weil wir neue Technologien für die Abbaumethoden bekommen, weil das Preisniveau vielleicht sich etwas neu eingestellt hat, weil wir irgendwo noch mal genauer nachgeguckt haben, wie groß die Reserven eigentlich sind. Wir haben Lagerstätten neu bewertet. Und dadurch haben wir die Reservenmenge wieder erhöht. Obwohl wir weiterhin natürlich Kupfer produziert haben. Wir produzieren heutzutage so viel Kupfer wie nie zuvor. Aber eben diese 40 Jahre sind für Kupfer ganz typisch. Und das einfach so als Größenordnung. Das heißt, es wäre ernsthaftes Problem, wenn dieser Wert deutlich niedriger würde oder wenn man keine große Lagerstätte finden würde.
Jetzt habe ich ja gelernt, so in der Wissenschaft kann man unterscheiden zwischen linearer Entwicklung und exponentieller Entwicklung. Ne, weil du hast gerade so ein lineares Bild halt gezeichnet. Ja. Also ich kann mich beruhigt zurücklegen, das wird schon, ich kann vertrauen. Genauso wie mit dem Öl in den 70er Jahren, ne, da hatte man ja auch mal gedacht, oh, jetzt wird's aber wirklich knapp. Ne, aber irgendwie fahren wir ja immer noch hier Benziner reichlich über die Straßen rum. Also komm, it has noch immer jod gegangen.
Ja, die USA produzieren jetzt mittlerweile so viel Öl und Gas wie noch nie zuvor. Warum? Weil sie neue Produktionstechnologien haben. Das heißt, sie haben im Endeffekt die ökonomischen Rahmenbedingungen und technischen Rahmenbedingungen verändert und damit mehr Material produziert.
Technologie rettet uns immer, ne? Das ist das Versprechen.
Aber auch da haben wir wieder das Problem. Bitte alles Öl und Gas, was wir an Reserven haben, wenn wir das fördern würden, dann können wir das mit dem Klimawandel bekämpfen, komplett vergessen. Also wir müssen die Ressourcen in den Boden lassen. Bei fossilen Energieträgern ist die Diskussion auf der wissenschaftlichen Ebene klar. Bei Metallen, Mineralen ist es nicht ganz so eindeutig, weil da sind die Umweltauswirkungen eben jetzt noch nicht so ganz klar oder nicht so deutlich sichtbar. Trotzdem muss einem klar sein, die besten Lagerstätten sind bereits verarbeitet worden. Das heißt, die Erzgehalte werden immer schlechter. Wir haben immer mehr Aufwand, um die nächste Tonne an Kupfer zu generieren etc. Und deswegen wird primärer Bergbau nicht umweltfreundlicher im Laufe der Zeit. Und das heißt, wir müssten eben auch eigentlich den primären Bergbau zurückfahren, reduzieren, nicht immer noch mehr. So, jetzt hast du gefragt nach explizit linear oder nicht linear. Wir haben solche extremen Wachstumsraten bei manchen Rohstoffen. Also Lithium ist da ein super Beispiel. Klar, brauchen wir jetzt für die Elektromobilität. Ganz früh haben wir Lithium gerade mal irgendwie für Glas gebraucht. Dann kam Consumer Electronics dazu. Also in jedem Smartphone ist ein Lithium-Kobalt-Oxid-Batterie mit drin, die chemische Zusammensetzung von so einer Batterie im Smartphone hat sich kaum geändert. Die Produktionsmenge von Smartphones steigt weltweit kaum noch. Das ist relativ klar, was man da an Rohstoffen braucht. So, jetzt ist so eine Fahrzeugbatterie deutlich größer und sie muss noch deutlich länger halten, sie muss mehr Energie speichern. Und wir haben in den letzten Jahren die Produktionsmenge für Lithium-Ionen-Batterien so im Schnitt 20-30% jedes Jahr gesteigert. Über einen Zeitraum von 20 Jahren. Das ist für den Bergbau eine extreme Herausforderung. So schnell neue Lithium-Lagerstätten zu bekommen, ist ein Problem. Und jetzt weiß man wahrscheinlich aus der Zeitung oder aus anderen Quellen bereits, die größten Lithium-Lagerstätten sind in Südamerika, in Salzseen. Aber die größte Produktion heutzutage ist nicht aus Salzseen, sondern die kommt aus Australien, aus Gestein. Also es gibt auch immer verschiedene Möglichkeiten, Rohstoffe zu gewinnen. Und Australien hat es eben viel besser hinbekommen, diese Produktionsmengen schnell zu steigern, zu entsprechenden Kosten. Wenn man sich die Umweltauswirkungen anschaut, kann das sehr unterschiedlich sein. Also das Gestein zu verarbeiten ist energieintensiver, hat aber einen geringeren Wasserfußabdruck, weil man natürlich nicht die Salzseen entsprechend braucht. Also man hat da auch gewisse Trade-offs, die man berücksichtigen kann. Aber diese Produktionsmengen zu steigern, war eine sehr große Herausforderung und hat auch zu entsprechenden Preiskapriolen am Markt für Lithium geführt. Mittlerweile sind wir jetzt wieder bei sehr moderaten Lithiumpreisen, was wiederum für einen Bergbaukonzern heißt, ich baue meine Produktionsförderungskapazitäten nicht großartig aus. Also auch da haben wir massive Schweinezyklen.
Der Markt regelt das schon, ne? Fällt mir jetzt ganz rein. Aber ne, es ist ja interessant, weil die andere Alternative, die ja zumindest noch am Rande diskutiert wird, ist ja dann ne, auf Wasserstoff als Energieträger bei den Autos halt zu gehen. Was ja dann von dem, was du gerade erzählt hast, eben auch eine ziemlich durchgeknallte Idee ist, wenn man der Wasserstoff an anderer Stelle halt enorm halt braucht und der in der Produktion eben auch einige Herausforderungen noch mit sich bringt.
Ja, also über Brennstoffzellenfahrzeuge werde ich jetzt hier nicht viel sagen. Also den Wasserstoff, den wir produzieren, den sollten wir bitte tunlichst in der Stahlindustrie und in der Chemieindustrie verbrauchen. Vielleicht noch ein bisschen für Backup-Kraftwerke oder als Wasserstoffderivate irgendwie, um Energie über sehr, sehr weite Strecken zu transportieren, aber bitte nicht in Fahrzeugen verbrennen.
So, jetzt haben wir so ein bisschen Probleme diskutiert. Also ne, ich habe besser verstanden, was kritische Rohstoffe sind, dass das auch so ein bisschen Definitionsfrage ist, dass es auch sich über die Zeit ändert. Dass uns eher, sag mal, der CO2-Ausstoß vorher killt, uns das Ressourcenproblem einholt. Jetzt vielleicht mal so rübergeschwenkt, was gibt es denn für Ansätze, um dem Thema entgegenzutreten? Ich glaube, so also initial habe ich bei dir rausgehört, dass es ja auch darum gehen sollte, das Material, was eh schon ne, gefördert wurde, irgendwie im System zu halten. Wie kann das praktisch funktionieren, dass das irgendwie mehr gefördert wird? Zirkularität, ne?
Ist ja genau, also Kreislaufwirtschaft ist dann ein Ziel. Kreislaufwirtschaft im Deutschen wird sehr häufig verbunden mit Abfallwirtschaft. Wenn man es interessanterweise einmal nur ins Englische übersetzt und Circular Economy sagt, dann denken die Leute plötzlich an ganz andere Dinge. Auch noch dazu, also Abfallwirtschaft ist schon immer noch mit dabei, aber man erweitert dann plötzlich das Spielfeld. Und ein riesengroßer Hebel, um die Menge an Bergbau, die wir benötigen, zu reduzieren, ist es, die Circular Economy auszuweiten. Und das heißt im Endeffekt drei Dinge. Wir müssen es schaffen, weniger Materialien zu nutzen, die Materialien länger zu nutzen und sie im Kreislauf zu führen. Im Englischen sagen wir narrow the cycle, slow the cycle and close the cycle. Und das kann man dann noch weiter aufgliedern. Also wie können wir es schaffen, weniger Material zu benutzen? Da redet man von sogenannten R-Strategien, weil die im Englischen alle mit R anfangen. Also da kann man jetzt zum Beispiel die Strategie fahren, refuse, rethink oder reduce. Also refuse heißt, ich weigere mich quasi überhaupt ein Produkt zu machen. Das ist so Flugscham zum Beispiel, Initiativen oder so.
Nicht jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen.
Ja, genau. Ja, wobei das vielleicht schon im Bereich auch reduce eher ging. Weil du willst ja nicht gar kein Smartphone kaufen, sondern du sagst ja nur, okay, ich will es halt länger nutzen. Das ist dann reduce. Rethink ist aber ein super Thema im Zusammenhang mit Smartphones, denn Smartphones haben uns diverse andere elektronische Geräte ersetzt. Wir haben heutzutage keinen Camcorder mehr zu Hause, wahrscheinlich kein Kopiergerät, keinen Drucker, kein Telefon analoges mehr und so weiter. Das ist alles in einem Gerät kombiniert worden, was materialmäßig einiges einspart.
Willst du mir gerade erklären, dass ein Smartphone eine coole ökologische Bilanz erzeugt hat?
Ein Smartphone ist jedenfalls ökologisch sinnvoller als das, was wir vorher alles an 10 Ladegeräten und hast du nicht gesehen, alles hatten.
Also ich verstehe den Ansatz, das macht total Sinn, was du gerade sagst, aber es ist halt so, ne, weil so Smartphone ja häufig genau das üble Ding halt eben ist, was jetzt unglaublich viel Ressourcen gefressen hat.
Aber erst mit der großen Verbreitung der Smartphones ist die Menge an Elektroschrott in den USA zurückgegangen.
Also weil keine Kameras mehr.
Genau, man hat zwar immer noch viele elektronische Geräte, hat man so das Gefühl, man beschäftigt sich viel mit elektronischen Geräten, aber es sind halt insgesamt eigentlich weniger geworden. Mhm.
Kein Walkman mehr.
So, dann gibt es das Reduce, das heißt halt einfach zum Beispiel, dass man halt ein Fahrzeug kleiner machen könnte. Da passiert aktuell eher das Gegenteil.
Machen die eigentlich nicht gerne, nee.
Nee, man könnte auch, riesengroßes Thema, nicht unbedingt meine Baustelle, aber ein großes Thema, Gebäude. Wie groß baue ich Gebäude? Mhm. Wie viel Quadratmeter brauche ich? Weil das bedingt natürlich auch, wie viele Wohnungen ich in eine entsprechende Parzelle reinkriege. Das bedingt, wie dicht ich meine Siedlung bauen kann. Das bedingt, wie viel Heizenergie ich brauche, um mein Haus überhaupt warm zu bekommen. Es bedingt, ob ich erneuerbare Energien in mein Haus mit reinkriege. Das bedingt, ob ich öffentlichen Nahverkehr bekomme und so weiter. Also man hat über kleinere Wohnungen leider einen riesengroßen Hebel, aber hört auch nicht jeder gerne.
Inklusive auch der sozialen Komponente. Meine Eltern wohnen in einem großen Haus. Ne? Wir waren sind 3 Kinder. Dementsprechend hat ein großes Haus irgendwie Sinn gemacht, als wir noch 3 Kinder halt waren. Jetzt wohnen sie da zu zweit alleine. Macht nicht viel Sinn, sage ich mal, ne? Aus der Perspektive heraus.
Ja, genau. Wenn wir dann in den Bereich kommen, slow the cycle, da wollen wir Produkte länger nutzen. Auch interessant bei Smartphones. Smartphones werden mittlerweile mehr Jahre benutzt, als es noch vor 5 bis 6 Jahren der Fall war. Also die Leute sind jetzt eher dazu übergegangen, ihre Smartphones tatsächlich 3 bis 4 Jahre zu nutzen, weil die Qualität höher geworden ist, weil vielleicht auch die Entwicklungsgeschwindigkeit nicht mehr so ganz hoch ist und es eher über Software geht. Software kann ich noch updaten etc. Also Produkte länger nutzen, sie wieder nutzen, weitergeben, Kleider tauschen etc. Gebrauchtwagenmarkt, auf dem Pkw-Markt funktioniert das super. Katastrophe, wenn wir Autos sofort immer wegschmeißen würden, sobald wir uns von dem Auto trennen würden. Sondern natürlich gibt es da einen 2., 3., 4. Nutzer oder eine Nutzerin. Produkte wieder neu zusammenbauen, im Englischen nennen wir das Remanufacturing, also systematisch gute Bauteile aus Produkten wieder auszubauen und sie in neuwertige Produkte einzubauen, ganz regulär. Das passiert ganz viel auch bei B2B-Produkten, zum Beispiel bei LKWs etc. ist das durchaus gang und gäbe, weil es einfach manche Bauteile gibt, die halt dann halt viel langsamer als andere und so häufig ändert sich das Produkt nicht. Jedenfalls hat es sich das in der Vergangenheit nicht so häufig entwickelt. Und dann im Endeffekt bis hin zum Recycling. Da kommen wir dann zum Close the Cycle. Wir wollen Materialien im Kreislauf wieder zurückgewinnen und da passiert im Moment auch sehr viel, weil wir eben besser werden darin, Produkte in Anlagen zu separieren, sie zielgenauer einem bestimmten Recyclingprozess zuzuführen. KI und Hochgeschwindigkeitsbilderkennung zum Beispiel kann da auch total viel machen, was in der Vergangenheit nicht möglich war. Wir können mittlerweile einzelne Aluminiumstücke mit ihren einzelnen Legierungen unterscheiden und damit schon genau sagen, welche Legierungselemente da drin sind und dann besser sortieren. Das geht alles heutzutage mit Hochgeschwindigkeitslasern und Bilderkennung. Und
die aber auch Kosten verursachen in der Produktion beziehungsweise ökologischen Abdruck wahrscheinlich erzeugen. Ne?
Ja gut, aber das die sind entsprechend hoch ausgenutzt, viel besser als entsprechend ein ineffizienteres Recyclingverfahren zu fahren.
Wo stehen wir denn da gerade? Also ist das, sag ich mal, reine wissenschaftliche Theorie, dass man das da alles so machen könnte? Oder ne, ist das schon so völlig gang und gäbe aus deiner Sicht in gewissen Industrien? Also hast du da irgendwie einen Eindruck, den du uns vermitteln kannst?
Wir haben unterschiedliche Ebenen. Also das Letzte, was ich jetzt gerade gesagt habe, im Sinne von Sortiertechnologien und Recyclingtechnologien angeht, da sind wir in der Entwicklung, in der Wissenschaft sehr weit und die Industrie möchte vieles umsetzen. Da hängt es jetzt natürlich zum Teil an der Wirtschaftlichkeit. Also wir reden hier häufig dann über große Anlagen, große Schmelzöfen oder entsprechende nasschemische Anlagen, große Sortieranlagen. Da muss ich auch erstmal das Invest machen. Das heißt, bei sehr stark fluktuierenden Rohstoffpreisen haben wir da Probleme in der Umsetzung. Das zweite, der zweite Sektor mit dem Produktzyklus und Produktlebensdauer verlängern. Da passiert derzeit einiges, je nach Land, im Sinne von Recht auf Reparatur, stärkere Auslegung der Produkte auf Zerlegbarkeit, teilweise auf Rücknahmesysteme durch die Hersteller auch. Gerade wenn wir an Elektronikgeräte natürlich denken, nehmen viele Hersteller gerne und mittlerweile die Produkte auch wieder zurück, bauen die dann auch wieder auseinander, benutzen teilweise Komponenten wieder im B2B-Bereich und bei großen Maschinen sowieso schon. Was den Reduce angeht, sozusagen Produkte kleiner zu gestalten oder Systeme so zu gestalten, dass sie effizienter sind, da, glaube ich, gibt es in der Wissenschaft einige schöne, interessante Ideen. Aber die meisten Businessmodelle sprechen halt komplett dagegen.
Ist das, also ich hatte ja vorhin ja diesen, ne, diesen bisschen witzig gemeint, den Satz gesagt, der Markt regelt das schon. Wenn ich so mit meinem Kopf, meine Kette ist so, ne? Also wir haben ein Problem mit dem CO2-Ausstoß, mal von simpel ausgedrückt, bei der Produktion von den Materialien. Ne? Das heißt, die Idee ist ja eigentlich, mehr zu recyceln, um genau das zu reduzieren. So, recyceln lohnt sich ökonomisch dann, wenn irgendwie das Material, was ich da recycle, irgendwie noch einen Wert hat. Ne? Du hast gerade die Investitionen angesprochen. Mhm. Also ist es aber jetzt einfach nur eine Frage der Zeit, bis gewisse Materialien irgendwann so teuer werden, dass es sich mehr lohnt zu recyceln, passiert da mehr Recyceln? Oder ist es dann doch eher ein, ich sag mal, politisches, regulatorisches Thema, zu sagen, nee, wir müssen jetzt in den Markt quasi eingreifen, ne, gewisse Pflichten halt setzen, meinetwegen auch Preise manipulieren durch CO2-Geschichten, ne, um irgendwie dem Problem rechtzeitig entgegenzutreten.
Also das passiert zum Teil auch schon. Also in meinem Forschungsbereich wurde schon seit längerem gesagt, Rohstoffe sind eigentlich zu günstig, insgesamt. Was jetzt insbesondere passiert, ist, dass wir festgestellt haben, und jetzt auch agieren im Sinne von, dass Primärrohstoffe zu günstig sind. Im Verhältnis zu den externen Umweltauswirkungen, die sie erzeugen. Das heißt, jetzt zum Beispiel bereits, dass ein Stahlproduzent jetzt ja schon am CO2-Emissionshandel in Europa teilnehmen muss. Mhm. Es zählt als Industrie, er hat prozessbedingte Emissionen. Und dementsprechend braucht er für den Stahl, den er erzeugt und die CO2-Emissionen, die damit verbunden sind, muss er Emissionshandelszertifikate kaufen. In der Vergangenheit hat er davon einen großen Teil frei zugewiesen bekommen. Das fällt weg. In den nächsten Jahren stückweise immer stärker. Das heißt, Rohstahl, der in Europa produziert wird, aus Eisenerz, wird voll in den Emissionshandel mit einzahlen. Das muss jeder wissen, der irgendwie Stahl nutzt oder ein Stahlprodukt gestaltet.
Was ja wiederum das Problem nach sich zieht, wenn ich jetzt sage, warum, na, dann produzierst du halt nicht mehr in Deutschland oder in Europa.
Ja, auch dafür haben wir eine Lösung.
Okay, erzähl. Bin gespannt.
Dafür gibt es den Hebel der sogenannten Carbon Border Adjustment Mechanism. Mhm. Also im Endeffekt eine CO2-Grenzausgleichsabgabe.
Also wie so ein Zoll, ne? So ein CO2-Zoll.
Quasi ja. Der funktioniert auf folgende Art und Weise. Der ist mittlerweile auch verabschiedet. Der kommt für diverse Basisrohstoffe und Basisprodukte und wird dann wahrscheinlich im Zuge weiterer Regulierungen ausgeweitet. Er funktioniert im Wesentlichen folgendermaßen. In Europa muss ein Stahlerzeuger CO2-Zertifikate kaufen. Man muss also einen gewissen CO2-Preis bezahlen. Mhm. Wenn ich jetzt stattdessen meinen Stahl von einem, sagen wir mal, türkischen Stahlproduzenten einkaufe, der nicht im europäischen Emissionshandel mit drin ist, und in der Türkei gibt es gar keinen CO2-Preis, angenommen, dann müsste ich beim Import des Stahles die Differenz ausgleichen und abgeben. Das Spannende daran ist, es ist ein Anreiz für die Türkei, eine CO2-Abgabe einzuführen, denn viel von dem türkischen Stahl geht nach Europa und diese Abgabe möchte man natürlich lieber im eigenen Land halten, als sie dann, als dass das dann beim Grenzübertritt an die Europäische Union fällt. Das heißt, es wird jetzt, wir sehen das aktuell tatsächlich bei China. China weitet seinen CO2-Emissionshandel oder entsprechend seine CO2-Steuern auch aus. Und zwar genau aus dem Grund, weil sie sehr viele Produkte nach Europa verkaufen und sie kein Interesse daran haben, dass die Abgaben dann in Europa landen, sondern sie sollen bitte nicht mehr in den chinesischen Staat landen. Und die Marktmacht der Europäischen Union als im Endeffekt größte Volkswirtschaft der Welt, wenn man die Europäische Union gemeinsam betrachtet, ist eben groß genug, dass sie sowas durchsetzen kann.
Wie sieht das aus mit so weiterverarbeiteten Produkten? Also wenn ich jetzt Stahl importiere, okay, verstehe ich, aber wenn ich jetzt Produkte, ne, importiere, die halt Stahl beinhalten, dann muss ich ja irgendwie zurück das ja eigentlich aufgliedern und gucken, wie viel CO2 ist da eigentlich entstanden. Und also das wird ja unglaublich kompliziert, stelle ich mir vor.
Also wir haben jetzt ein erstes Produkt, bei dem es verpflichtend wird, einen Carbon Footprint für das Produkt zu berechnen und mit anzugeben. Das sind Batterien. Also Batterien in Fahrzeugen, nicht das ganze Fahrzeug, aber Batterien in Fahrzeugen, Batterien in Elektrofahrrädern brauchen verzwingend einen Batteriepass. Und in dem Batteriepass, der digital zugänglich sein muss, muss auch deklariert sein, was sind die CO2-Emissionen, die bei der Produktion, Verarbeitung, Transport und Entsorgung dieses Produktes auftreten. Nicht Nutzungsphase übrigens, also nicht mit welchem Strom ich meine Batterie lade, darum geht es nicht. Aber Produktion, Verarbeitung, Transport und Entsorgung. Und diesen Wert wird man angeben müssen. Also das heißt, da müssen jetzt nach standardisierten Regeln ein Carbon Footprint gemacht werden. Also wir müssen genau diese Ökobilanzierung, die wir bei uns auch erforschen, die aber etabliert ist als Methodik grundsätzlich, anwenden. Und das muss jeder Hersteller tun, bevor er das Produkt auf den Markt bringen kann. Wenn er irgendeine Änderung an seinem Produkt macht, sei es den Produktionsstandort ändert oder eine Materialzusammensetzung ändert, muss dieser Carbon Footprint aktualisiert werden. Und das wird für noch weitere Produktgruppen kommen. Und das trifft eben auch den chinesischen Hersteller, der sein Produkt in Europa verkaufen möchte. Und das heißt, ich habe eine Darstellung, was ist der Carbon Footprint für jedes einzelne Produkt. Das heißt, das kann das auch für höherwertige, und eine Batterie ist komplex, also komplizierte Probleme und komplizierte Produkte
ausrollen. Das heißt, ein chinesischer Hersteller von Batterien muss, wenn er die Batterie, die Autobatterie nach Europa exportieren möchte, diesen Carbon Footprint halt mit angeben.
Ja.
Und gelinde gesagt, wie wird kontrolliert, ob das, was er da angibt, jetzt korrekt ist, nach den gleichen Qualitätsmerkmalen, ne, Stichwort Bestechung oder sonst was halt eben passiert?
Das wird natürlich eine genaue Herausforderung. Das ist natürlich auch, das muss man ehrlicherweise zugeben, ein großer Aufwand, das jetzt erstmal zu erzeugen, das dann auch später zu aktualisieren, zu warten, das auch noch für andere Produktgruppen zu gestalten. Also das Produkt muss eigentlich schon eine gewisse Wertigkeit oder zumindest eine große Stückzahl haben, dass sich so ein Aufwand überhaupt lohnt. Kontrollen funktionieren hier im Endeffekt wie bei allen anderen Non-Financial Statements in Unternehmen auch über Auditierung und im Zweifel über Gerichtsverfahren, falls Schindluder getrieben wird mit Zahlen. Die Zahlen müssen jetzt grundsätzlich mal angegeben werden. Sie werden sicherlich auch stichprobenmäßig durch Behörden kontrolliert und müssen nachvollziehbar sein. Aber natürlich nicht, man muss sich seinen Carbon Footprint jetzt nicht von der Behörde absegnen oder genehmigen lassen oder so. Das könnte keine Behörde leisten.
Aber jetzt ging es ja erstmal um den Carbon Footprint, den ich angeben muss als Hersteller von Batterien. Und die Sache, die wir ja davor diskutiert hatten, war ja, wie geht denn das mit den, na, ich sag mal, Einfuhrzöllen, ne, die Differenz. Reicht es jetzt für die Batteriehersteller, weil das ist ja ein verarbeitetes Produkt, dann nur das anzugeben oder wie verhält sich das mit dem Steuer oder sag mal diesen Steueranreizen, das im eigenen
Land anzubehalten? Genau, also Batterien sind jetzt explizit noch nicht in so einem Carbon Border Adjustment Mechanism oder so drin. Da geht es um Grundstoffe, da geht es um Stahl, Aluminium, einfache Zwischenprodukte, Halbzeuge, sowas erstmal. Den Weg, den man bei Batterien geht auf dem europäischen Markt, um jetzt nicht einfach nur den CO2-Fußabdruck berechnen zu können und sozusagen, ja, dann weiß ich halt, wie schlecht ich bin, okay, sondern ich möchte ja wissen, wie wird es denn besser. Den Weg, den man dort eingeht, ist, man macht erst eine Verpflichtung, dass so ein Carbon Footprint berichtet werden muss. Dann hat man den von verschiedensten Herstellern. Dann macht man Klassen, Effizienzklassen. Quasi eine Batterie von der und der Kilowattstunde sollte typischerweise den und den Fußabdruck haben. Ah, du bist eher in einer schlechten Klasse-Kategorie, du kriegst jetzt ein Label F. Das kennen wir im Endeffekt von Energiesparlampen oder so. Also es wird auch so eine Kategorie A bis F geben. Damit ist man erstmal transparent. Und in der nächsten Stufe, das ist dann um die Jahrzehntwende, so 2030, 2031 herum, wird dann wahrscheinlich eine Grenze eingeführt. Wir wissen noch nicht, wo die Grenze ist. Wir wissen auch noch nicht, was eine A-Batterie oder was eine F-Batterie ist von den Energieeffizienzklassen. Die werden jetzt alle erst in den nächsten Jahren festgelegt. Aber es ist angekündigt und es steht im Gesetz drin, dass es ab einem gewissen Stichdatum einen Threshold, einen Grenzwert geben wird. Wenn ich schlechter bin als dieser, dann darf ich meine Batterie nicht mehr auf dem europäischen Markt verkaufen. Auch das kennen wir von Energiesparlampen zum Beispiel, die dann schrittweise immer strenger wurden. Und dann durfte man halt vielleicht auch irgendwann keine Leuchtstoffröhren mehr verkaufen für gewisse Anwendungen. Mhm. Also das ist der Weg, den die Europäische Union hier bei den Batterien geht.
Was ich jetzt gerade immer wieder höre, ist Europäische Union. Was ich gerade so mitnehme, ist, also dieses Standardargument, aber die Chinesen oder aber die Asiaten. Ne? Was soll ich denn hier machen, ne? Wenn doch in Asien irgendwas? Und du hast jetzt gerade Zusammenhänge hergestellt und die haben etwas damit zu tun, dass wir eben nicht als einzelner Nationalstaat handeln, sondern in einem Verbund, ne? In der Europäischen Union. Und offensichtlich haben wir ja eine Mordspower irgendwie, wenn wir hier verbunden gemeinsam eben agieren und können dort etwas etablieren. Und einen Austausch, Zölle fordern, fördern, ne? Und haben einen großen Hebel, naja, so ein Weltgefüge, ne? So, naja, zu beeinflussen zumindest, ne? In eine Richtung halt zu treiben.
Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass der europäische Markt ein sehr großer ist. Und dieser europäische Markt, Produkte auf dem europäischen Markt zu verkaufen, ist auch ein großer Anreiz für viele wirtschaftliche Akteure weltweit. Und dadurch, dass es eben diverse Umweltregelungen in Europa gibt, werden Produkte auch in anderen Ländern anders produziert oder anders gestaltet. Manchmal nur für den europäischen Markt, manchmal dann grundsätzlich. Wobei ich schon auch noch einschränken möchte, also es ist nicht in allen Fällen so, dass die Europäische Kommission oder die Europäische Union da irgendwie mit Umweltstandards vorangeht. Zum Beispiel, was den Flammschutz von Batterien angeht, da waren die chinesischen Regeln eine ganze Weile lang deutlich strenger. Auch das hat wiederum dem chinesischen Produzenten geholfen, weil das hat zum Beispiel die LFP-Technologie, also Lithium-Eisenphosphat-Technologie bei Batterien gefördert. Aber in vielen Fällen ist es eben schon so, dass gerade die europäischen Regulierungen dann strenger sind. Wenn man die ersten mit einem sehr großen Emissionshandel über verschiedenste Nationen und nicht nur regional. Wir haben jetzt die Batterie Regulation, die weltweit für Aufmerksamkeit erzeugt hat. Wir sind die ersten, die einen Carbon Border Adjustment Mechanism einführen, der unter Umständen auch ein Incentive eben sein kann, um CO2-Preise in anderen Ländern einzuführen. Wir haben jetzt wahrscheinlich auch die erste Regelung, dass es einen Produktpass auch für verschiedenste andere Gruppen geben muss. Und es ist einen digitalen Produktpass, eben wie bei Batterien, wird es auch für andere Gruppen, für andere Produktgruppen geben in den nächsten Jahren, was natürlich auch nochmal einiges an Transparenz schafft. Und das ist ein großer Hebel, dass solche Technologien ausgerollt werden. Und gerade dieses Jahr war ich auf einer Konferenz und da hat ein anderer Wissenschaftler explizit in seiner Präsentation gesagt, also die Umweltschutzagenda, die letzte von der Leyen-Kommission gefahren hat, in so einer Geschwindigkeit, das hat er bisher noch nie gesehen. In keinem Land der Welt und nicht in dem Umfang.
Also ich lerne jetzt erstmal so, als Klimaschützer bin ich eigentlich idealerweise gleich Europäer. Das lässt sich ja kaum noch voneinander trennen.
Das gilt für viele Dinge, die eher auf europäischer Ebene mittlerweile entschieden werden. Aber ja, also natürlich brauche ich für ein globales Problem einen möglichst großen Hebel. Mit einem einzelnen Kraftwerk, was ich umrüste, habe ich noch nicht viel erreicht. Das heißt nicht, dass der einzelne Akteur mit seiner Verantwortung raus ist. Aber die Europäische Kommission oder eben auch das Europäische Parlament, das vieles antreibt, was man auch mal ehrlich sagen muss, das ist nicht immer nur die Kommission, sondern das Parlament möchte auch manchmal noch ambitionierter werden. da habe ich in der europäischen, auf dem europäischen Niveau noch nochmal einen ganz anderen Hebel.
Jetzt sprichst du von Produktpass, Produktpässen und da kommt eben noch mehr. Im Bereich Maschinenbau habe ich schon Menschen erlebt, denen stehen die Nackenhaare zu Berge. Was kommt denn da noch? Was müssen sie denn noch alles protokollieren und noch machen? Also auf der Produzentenseite, glaube ich, sind da gerade auch ganz schöne Ängste unterwegs, was für eine Verwaltungsaufgabe da jetzt zukommt. Zumal, wenn wir jetzt an komplexere Maschinen denken, die bauen die ja natürlich nicht selber, ne, sondern das sind die kaufen ja auch schon komplexere Baugruppen ein und fügen die dann zusammen. Oder ne, manche Teile werden noch selber gemacht, aber ganz viel wird ja eingekauft. Das heißt, das geht ja die komplette Kette runter, wenn ich eine komplexere Anlage, Maschine, ne, Batterie, hast du ja selber schon gesagt, ist ja schon eine sehr komplizierte Angelegenheit. Wenn ich dafür einen Produktpass herstellen will, könnte ich mir vorstellen, gibt es auch ziemlich viel Widerstand gerade dagegen.
Ja, gibt es. Der ist natürlich teilweise berechtigt, weil man schon bei der einen oder anderen Regulierung drauf aufpassen kann, wie kann ich denn vielleicht das gleiche Ziel auch mit etwas weniger Papierkram erledigen. Also was ist auch ein effizienter Weg? Das ist etwas, was wir auch im demokratischen System immer wieder ausstreiten müssen und wo hat man sich vielleicht verrannt, weil man es irgendwie explizit gerecht für alle machen wollte und damit aber halt das Formular nochmal 5 Seiten länger gemacht hat. Sowas kann passieren und muss dann eventuell korrigiert werden. Grundsätzlich gibt es allerdings auch manchmal aus verschiedenen Industriezweigen die Aussage, ja, das ist doch so ein riesengroßer Verwaltungsaufwand, das kriegen wir nie hin. Das hat man aber in der Vergangenheit für Gefahrstoffverordnungen, für Chemikalienverordnungen etc. auch alles immer wieder gehört und dann ging es irgendwie doch. Und sobald sich eine gewisse Routine eingestellt hat, ist es dann da und dann funktioniert das und dann gibt es entsprechende Sicherheitsdatenblätter, die standardisiert sind, europaweit einheitlich sind etc. Und dann hat das geklappt. Und klar, bei der Chemikalienverordnung hat man auch gewisse Rohstoffe, Blei zum Beispiel, für verschiedenste Nutzungen verboten. Und dann hieß es ja, dort und dort und dort geht's nicht. Dann gab es vielleicht mal eine Ausnahme oder eine Übergangsregelung. Aber am Ende hat man meistens dann den Transfer doch irgendwie hingekriegt. Und wir haben das bei diversen Materialien, siehe verschiedenste Treibmittel für Klimaanlagen etc., die dann verboten werden wurden. Das hieß es auch damals schon bei FCKW-Verbot. Es würde nicht gehen, wir können keine Kühlschränke ohne FCKWs bauen. Manchmal geht es dann doch. Und es bringt vielleicht auch was. Und da gehören, glaube ich, immer 2 dazu.
Das ist ja auch ein 2-stufiges Ding, wollte ich mal gerade sagen. Auf der einen Seite brauche ich ein gutes Konzept. Und der Produktpass scheint ja jetzt erstmal so ein ausgehandeltes Konzept zu sein, was eine Menge verspricht und eine Menge möglich macht, nachher noch eben an Handeln. Und neben diesem Konzept brauche ich noch etwas Zweites, eine Einführungsphase. Ne, das Ganze eben auszurollen und so wie ich dich jetzt verstehe, klar, für die Batterien, das passiert jetzt gerade schon, für andere Dinge ist es angedacht, aber das ist noch gar nicht konkret, das heißt, ja. In der Fortführung finden gerade noch Aushandlungsprozesse statt und wahrscheinlich, würde ich dann annehmen, wird es Stück für Stück ausgeweitet werden und auf immer mehr Bereiche sozusagen angewendet werden, sodass auch ein Hersteller über mehrere Jahre jetzt mit diesem Thema zu tun hat, bevor er dann auch selber in die praktische Umsetzung gehen muss.
Völlig korrekt. Und da vielleicht ein kurzer Exkurs, wie funktioniert jedenfalls aktuell viele europäische Regulierungen? Also, wenn wir so ein europäisches Gesetz haben, die meisten Regulierungen, jetzt zum Beispiel, bleiben wir vielleicht nochmal bei der Batterieverordnung, war früher eine sogenannte Richtlinie. Da hat die Europäische Union über das Parlament und dann die Kommission eine Richtlinie herausgegeben und die Länder mussten das dann in nationales Recht umsetzen. Ab da galt es dann und man hatte einen gewissen Spielraum, wie man das konkret umsetzt. Also man wollte quasi nationale Regelungen harmonisieren, aber es waren immer noch nationale Regelungen. Jetzt geht es verstärkt dazu, dass Parlament und Kommission insgesamt dann auch mit den nationalen Regierungen im Trilogverfahren ein Gesetz verabschiedet. Dieses Gesetz gilt dann bereits auf europäischer Ebene. In so einem Gesetz stehen aber sehr viele Übergangsfristen drin. Also das Gesetz für die Batterieverordnung gilt jetzt erstmal und dann steht drin, ja, in einem Jahr muss die Kommission bitte das und das Dokument vorgelegt haben. In 2 Jahren müssen die Länder die und die Umsetzung gemacht haben. Ab in 5 Jahren gilt für die Unternehmen die Verpflichtung, den Rezyklatanteil in Batterien für Lithium auf 12% gesteigert zu haben, etc. Also sehr kleinteilig. und mit diversen, je nachdem welchen Ambitionsgrad das Ganze hat, kurzen oder längeren Übergangsfristen. Und es wird sehr häufig darauf verwiesen, da kommt jetzt noch ein sogenannter Delegated Act. Und das ist sowas wie in Deutschland eine Verordnung. Also deswegen manchmal, wenn man irgendwie sagt EU-Verordnung, das ist eigentlich eine etwas schiefe Übersetzung. Und eine Verordnung kann von der Regierung, das heißt in diesem Fall von der Kommission, einfach erlassen werden. Das geht nicht nochmal durchs Parlament durch. Und da würde jetzt bei dem Stichwort Produktpass zum Beispiel ausgestaltet werden, wie genau soll denn so ein Produktpass eigentlich für Kühlschränke aussehen? Weil die natürlich ganz anders sind als Batterien. Das heißt, dafür muss es einfach noch ein Regelwerk geben. In Deutschland wären das halt Verordnungen, die ein Land oder ein Bundesland oder eine Bundesrepublik erlässt. Und bei der Ausgestaltung dieser einzelnen Verordnungen, da haben Unternehmen und insbesondere Unternehmensverbände durchaus eine Möglichkeit, sich sehr aktiv einzubringen. Da ist es ein öffentliches Konsultationsverfahren, da gibt es ein Entwurfsdokument, dann kann man seine Widersprüche quasi äußern, wird gehört und es gibt ein Überarbeitungsverfahren. Ob man am Ende das die Verordnung dann so ändern kann, wie es einem gefällt, ist nochmal ein anderes Thema, aber zumindest gibt es ein Beteiligungsverfahren, was sehr transparent teilweise ist. Und das sollte man auch wahrnehmen als Verband.
Dafür muss ich die Ressourcen haben. Einzelunternehmen oder Konzerne, können die da direkt reinarbeiten oder geht das alles vermittelt über Verbände?
Können, ja. Also Stichwort Produktpass und Carbon Footprint für Batterien war jetzt im Ende Mai, lief ein Stichdatum aus, wo man bewerten konnte, wie man dieses Dokument findet, wie jetzt der Carbon Footprint konkret berechnet werden soll. Da muss man sich natürlich technisch damit überhaupt erstmal auskennen. Das ist so ein 40-Seiten-Dokument, da muss man sich erstmal durcharbeiten. Aber das ist zwar öffentlich und jede einzelne Person, Privatperson, Verband, Unternehmen, Universitäten, konnten dazu öffentlich Stellung nehmen. Anonym oder völlig transparent. Und die sind auch einsehbar. Und da kamen einige zusammen. Da hat dann natürlich die Kommission dann wieder einiges zu tun, das Ganze zu analysieren und ihre Schlüsse daraus zu ziehen. Aber das hätte man auch als Privatperson tun dürfen. Klar, da ist niemand ausgeschlossen.
Hochspannend. Wenn wir jetzt nochmal so draufschauen, und du, wie hieß deine Professur?
Ökologische Ressourcentechnologie heißt das in der Universität in Bayreuth.
Gibt es einen Bereich in deinem Forschungsschwerpunkt, wo du sagen würdest, hier ist zu wenig Aufmerksamkeit, da braucht es dringend, vielleicht auch aus gesellschaftlicher Sicht, mehr Aufmerksamkeit oder fühlst du dich gerade bestens unterstützt?
Das Thema Rohstoffe, Recycling, Umweltauswirkungen von Materialien bekommt derzeit durchaus einiges an Aufmerksamkeit. Also da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Insbesondere wenn man ins Gespräch kommt, kriegt man auch immer ein offenes Ohr. Und das Thema ist in der Regel für viele Leute sehr interessant. Ich würde mir natürlich an der einen oder anderen Stelle auch einen schnelleren Veränderungs- oder Umsetzungsgeschwindigkeit wünschen, aber so eine Stahlindustrie zum Beispiel ist jetzt halt nicht so schnell mal auf den Kopf gestellt. Das sind riesengroße Investments, das sind große auch Infrastrukturmaßnahmen, die wir umsetzen müssen. Deswegen ist das da nicht so einfach. Und insbesondere müssen wir halt jetzt schon anfangen und nicht immer sagen, ja, das machen wir dann in 10 Jahren, sondern gerade was Klimaschutz angeht, ist jetzt die Zeit, Prozesse umzustellen.
Die Dringlichkeit ist klar. Ich hätte noch eine Frage an dich, vielleicht zum Schluss. Vielen Dank, diese Debatte ja mal davon getrieben, wir müssen da was machen, damit wir es mal irgendwie überleben können. Und das sollte ja an sich Anreiz genug sein, würde man meinen. Aber vielleicht mal so ganz banal, ökonomisch, wirtschaftlich gesprochen, gibt es für mich als Industrieller in Europa, Deutschland, einen Vorteil daraus, dass die EU diese Dinge halt vorantreibt? Also kann ich mir dadurch einen Wettbewerbsvorteil auf den globalen Markt vielleicht erwirtschaften, weil ich da Dinge anders mache, früher antizipiere? Also was kann ich daraus Positives ökonomisch vielleicht ziehen?
Die Europäische Union schreibt ja nicht nur Regeln, sondern sie macht auch Fördermechanismen. Also durch eine schnellere Umstellung, durch einen grünen Wasserstoff, den wir jetzt in Europa produzieren, durch einen grünen Stahl, den wir dann in einem deutschen oder europäischen Stahlwerk produzieren, können wir selbstverständlich auch auf dem Weltmarkt mit einem grünen Produkt einen Vorteil erlangen, wenn die entsprechenden Kunden bereit sind, diese Aufpreise dann sozusagen trotzdem zu bezahlen, weil sie damit in ihren eigenen Märkten dann eben auch sich gewisserweise vermarkten können als grünes Produkt. Und wenn ich dann als europäischer oder deutscher Hersteller dann eben der Einzige bin, der das schon hat, dann kann ich diese schnellere Transformation nutzen.
Ich hätte an sich, ne, jetzt rein theoretisch, wenn ich jetzt zum Beispiel Stahl herstelle in Europa und den durch, ne, durch technologische Veränderungen, durch, sag mal, den Bezug von grünen Strom, jetzt einfach ausgedrückt, CO2-armer produziere, muss ich ja, ne, wenn ich ihn dann verkaufe oder ne, der Käufer dann weniger CO2-Zertifikate halt eben zahlen. Das heißt, es ist erstmal günstiger. Ne, hingegen, wenn ich jetzt, sag ich mal, aus dem Ausland, wenn ich die Carbon Text da drin habe, importiere, habe ich ja effektiv einen höheren Preis halt zu verrichten, weil der Preis das CO2 enthält. Also theoretisch kann ich ja einen Preisvorteil erzeugen, wenn ich selbst wenn ich ein bisschen mehr Kosten habe, weil das CO2 das ja wiederum ausgleicht, also die CO2-Steuer. Hm. Das wäre das Ideal, würde ich mal fast behaupten.
Ja, aber ich sehe vor allem eben den Vorteil in dem Geschwindigkeitsvorteil. Also dass, wenn wir jetzt hier eine Transformation jetzt umsetzen, dann können wir eben auch auf dem Weltmarkt das Ganze sehen. Wir hatten das von verschiedenen Energiewendetechnologien auch, wo wir in Europa da etwas ausgerollt haben und dann uns vielleicht das haben wegnehmen lassen, die Technologie. Das ist ein Problem. Aber in der Zwischenzeit haben Firmen eben auch sogar mit dem Export Geld verdient.
Vielleicht zum Schluss noch, du bist ja Professor, ne? Und ihr Professoren, ihr arbeitet ja in so Elfenbeintürmen, habe ich mal gehört.
Ganz schlimm, ja.
Wie weit bist du abgekoppelt von dem Ganzen oder wie weit ist das halt auch so spannend, dass da so auch eine Verflechtung stattfindet von dem Wissen, was du ja auch mit erarbeitest, was ihr mit erarbeitet, rein in die Wirtschaft oder auch eben rein in die Öffentlichkeit? Hm. Wie verzahnt muss man sich das heute vorstellen? Hm.
Also einerseits bin ich natürlich definitiv Professor an der Universität. Mein Alltag besteht aus Forschung und Lehre. Meine Zielgruppe sind im Wesentlichen meine Studierenden und andere Forschende in der weltweiten Community. Die Zielgruppe meines Alltags ist es nicht, Unternehmen eine Beratungsdienstleistung oder ein Konzept zu verkaufen. Wir machen sowas natürlich über Drittmittelprojekte, entweder gemeinsam mit Unternehmen in geförderten Projekten oder natürlich auch für Unternehmen selbst in einem gewissen Umfang, wie wir es eben können. Aber es ist nicht unsere allererste Aufgabe, die uns tagtäglich umtreibt. Das Thema allerdings bewirkt, dass wir einerseits natürlich ein wissenschaftliches Konzept für unsere Modellierung haben, auch unsere Bewertung, was wir weiterentwickeln, was wir in unserer Community, auch Forschungscommunity, entsprechend diskutieren, was aber immer anschlussfähig ist an die Industrie, weil es betrifft ja die Industrie. Es betrifft alle Produkte im Endeffekt, die irgendwie materiell sind, was sehr viele Produkte in unserer Wirtschaft sind. Es betrifft im Endeffekt den Alltag der Konsumenten. Und zum Beispiel war ich jetzt mit drinne in einer Dialogplattform zu Recyclingrohstoffen in Deutschland, wo es auch immer so war, dass jede einzelne Unterarbeitsgruppe, meine Unterarbeitsgruppe war Technologiemetalle, war immer aus einer Person aus der Wirtschaft und einer Person aus der Wissenschaft besetzt, sodass man immer eine Doppelspitze hatte. Und die Leute waren sehr divers zusammengesetzt aus NGOs, aus Unternehmen, aus der Wissenschaft, aus Behörden und haben die Herausforderung, wie wir es hinbekommen können, mehr Recyclingrohstoffe in Deutschland einzusetzen, halt Fachmaterialgruppe für Materialgruppe intensiv diskutiert. Und das war sehr spannend. Lief 2 Jahre und solche Formate gibt es eben auch immer mal wieder zum Austausch.
Du, ich würde für heute sagen, Christoph, wir haben total viel gelernt und mitgenommen. Wir haben nicht nur den Problemraum ein bisschen erforscht mit kritischen Rohstoffen, auch eine Menge gelernt, was so Geologie bedeutet. Nochmal Ressource versus Reserve gelernt, CO2-Ausstoß, auch wie unterschiedlich Stahl und Aluminium irgendwie ist, aber auch irgendwie in den Lösungsraum reingeschnuppert, wie wichtig die EU gerade ist und mitprägend ist, nicht nur eben auf eurem europäischen Kontinent, sondern eben auch weltweit. Und über Zirkularität und R-Strategien habe ich jetzt gleich auch nochmal eine ganze Menge gelernt. Also ich bin total happy, Christoph, dass du heute unser Gast warst.
Danke für die Einladung, danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Folgt uns gerne auf den entsprechenden Podcast-Kanälen wie Spotify oder Apple. Dann bekommt ihr jede neue Folge direkt mit. Noch besser, lasst uns gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Ideen für Themen und Gäste immer gerne per Mail an kontakt@impactive.works. Eine Podcast-Produktion der Impactive Works 2024.